Herzlich willkommen.
Lambert Jazz.
Folge 34.
Okay. Ja. Das war jetzt mal sowas von unsynchron, obwohl wir gerade eben mit einem wirklich komplizierten, wissenschaftlich ausgerechneten Verfahren die Synchronizität unserer beiden Aufnahmespuren hergestellt haben.
Ja, haben wir.
Ja. Genau. Wir sagen euch aber nicht wie, damit wir der tighteste Podcast sind.
Geheimes Technikwissen. Ich habe gehört, eigentlich muss man auch über so ein LAN-Kabel Podcast machen. Wir machen immer mit WLAN, das ist richtig dumm.
Ja.
Das machen die Profis nicht. Aber es passt hier auch nicht rein. Das Kabel ist zu kurz.
Das Kabel ist zu kurz. Ich habe gar kein LAN-Kabel, glaube ich. Oder vielleicht. Trotzdem sind wir sehr tight. Wieso eigentlich tight?
Das ist doch so ein musikalischer Begriff,
ja.
Wenn man besonders tight ist. Wenn man
richtig fetzig
und on the grid spielt, und, oder?
On the grid, in time.
Ja. Im Time und so richtig groovy.
Aber tight heißt ja eigentlich eng. Heißt das, dass die Schläge eng beieinander sind? Aufeinander? Ja,
ich weiß nicht.
Aber das ist ja so ein ganz selbstverständlicher Begriff, ne? Dass irgendwas tight ist. Oh, die spielen wahnsinnig tight.
Ja, gut zusammen auch wahrscheinlich. Eng,
vielleicht
deswegen
knackt.
Eng. Dass sie eng beieinander sind.
Ja, sie sind eng beieinander.
Die Transienten sind eng beieinander.
Genau, diese kleinen Ausschläge. Und dann ist die Musik tight und knackig und dann knacken natürlich auch die Synapsen beim Hörer.
Das hatten wir lange nicht mit den knackenden Synapsen.
Ja, genau.
Das ist wichtig. Hat mir mein Vater damals erklärt, als er hat mir versucht beizubringen, wie man Auto fährt, in so einer Kiesgrube in Schweden. Und dann ist er irgendwann so gestoppt und rechts rangefahren und meinte so, hat mir so gesagt, so, pass auf, wir machen das gleich nochmal, weil das ist beim Gehirn nämlich so, dass die Synapsen, die müssen, also wenn man kurz Pause macht, dann arbeiten die sich wieder ineinander ein und knacken so ein bisschen. Und da fiel mir natürlich sofort der 5-Sterne-Deluxe-Song ein, bitte knacken Sie mit den Synapsen.
Ja.
Da scheint irgendwas dran zu sein, da müssten wir vielleicht mal einen Neurologen irgendwie fragen, aber wir haben ja viele aufmerksame Hörer, da wird schon noch ein Neurologe dabei sein, oder?
Ja, gleichzeitig sagt man ja aber auch nicht nur tight, sondern auch loose, die spielen loose, also so gelöst,
sloppy dann.
Sloppy, also es ist aber auch ein Qualitätsmerkmal.
Ja, je nachdem, was es halt so für Musik ist,
oder?
Ja. Manche Sachen sollte man nicht zu spitz spielen.
Nicht zu tight.
Also so Achtelketten im Jazz sollen ja heutzutage auch eigentlich so ein bisschen hinten dran immer, oder?
Ja.
Aber dann, bei den 16 musst du schon wieder nageln. Das musst du eigentlich so, wie so eine Hummel, die durch die Gegend fliegt.
Stimmt, der Hummelflug, das ist ja von Rimsky-Korsakow, dieses Stück, das besteht eigentlich nur aus 16. Kennst du das?
Das ist ein schönes Lied, natürlich. Kann ich aber nicht, kann ich überhaupt nicht spielen. Ja,
nee,
kann ich nicht spielen.
Vielleicht sollen wir das mal üben. So ein bisschen Bebop für Klassiker.
Wie nannte man in den Nullerjahren einen kurzen Schlaf, in dem man davon träumte, kostenfrei Musik zu hören?
Ein Napster?
Ein Powernapster, genau.
Ja, sehr gut.
Sehr gut.
Gelingt dir das, Powernapping?
Klar, habe ich gerade gemacht.
Wie lang?
Jetzt nochmal 10 Minuten.
10 Minuten, okay.
Mache ich mir recht gern mal.
Ja.
Lege ich mal einen ein.
Ich tendiere auch zum Schlaf am Tage, gerade in kurzen Ruhephasen. Ich probiere es mir abzugewöhnen, weil ich das Gefühl habe, das geht dann auf den Nachtschlaf. Wenn man tagsüber schon mal geschlafen hat.
Ich habe kein Problem mit meinem Nachtschlaf.
Nee?
Nee.
Du Glücklicher.
Nee. Ich hab aber es ist ja auch immer sehr Handy raus aus der aus dem
Handy raus, genau.
Ja.
Und es wird nicht gesnoozt.
Nee, snoozen ist dumm.
Ja.
Oder? Das Deutschen snoozen wohl sehr gerne.
Ja, ich probiere mir auch das Snoozen abzugewöhnen. Ich bin natürlich die ganze Zeit am Optimieren.
Ja. Aber es hat was mit dem Arbeitsmarkt zu tun.
Wieso? Weil da
weil die nicht so gerne ihre Jobs machen.
Ach so.
Leute. Und deswegen snoozen sie. Okay. Weil es auch mal so früh losgeht und so.
Ah, vielleicht ist das auch so ein Gefühl, man hätte dann doch noch, man gönnt sich noch was. Man stellt sich den Wecker möglichst früh und denkt, ach komm, halbe Stunde schlafe ich noch. Das schafft so eine Selbstbestimmtheit vielleicht. Eine falsch verstandene.
Ja. Würdest du sagen, ist eigentlich, ist das Erwerbsarbeit, was Musiker so tun?
Freiberufliche Erwerbsarbeit, künstlerische Arbeit, aber auch so wirklich neoliberal im besten Sinne. Ich AG, Ein-Mann-Firma, so eine Art Start-up. Wie sagt man, Startup ist falsch, so eine kleine Firma ist man ja auch. Man ist ja alles.
Ja, vielleicht schon, aber vielleicht auch gerade eben nicht. Vielleicht macht man das ja, weil man gerade eben gemerkt hat, man hat eigentlich keinen Bock auf so Erwerbs- und Lohnarbeit.
Auch.
Und sucht sich deswegen dann so einen Segway, so einen Way Out.
Mhm.
Ich hatte auch in der Schule überhaupt keinen Ehrgeiz oder so, ne? Irgendwie was zu erreichen, besonders gut zu sein oder so. Hattest du das?
Durchkommen war eigentlich Thema, mit möglichst wenig Aufwand durchkommen. Also das war fast schon ein allgemeines psychologisches Phänomen. Das kennt man doch auch von sich, dass man so sagt, ich habe das jetzt geschafft, aber mit ganz wenig Aufwand.
Ja, da war man dann auch stolz drauf,
genau, ne,
wenn man eine gute Note geschrieben hat, ohne zu lernen.
Also ich bin natürlich auch stolz, wenn ich mit viel Fleiß was erreicht habe. Ich bin aber auch vielleicht noch ein Tück stolzer auf mich, wenn ich mit wenig Aufwand ein gutes Ergebnis habe. Ich weiß nicht, ob das also gesund ist.
Ja, stimmt es vielleicht ein bisschen, dass Musiker in der Tendenz, also in der Veranlagung ein bisschen faul sind und deswegen Musiker werden, weil sie dann halt das machen, was irgendwie Spaß bringt? Das ist ja so ein bisschen der Vorwurf.
Genau, auf jeden Fall lustgetrieben. Also, ja, ja.
Meine Eltern haben ja auch gerne gesagt, dass ich faul wäre. Vielleicht stimmt es ja auch. Also in meinem derzeitigen Lebenswandel kann ich das nicht erkennen, so, aber vielleicht macht man ja genau das, weil man halt in der Veranlagung eigentlich keinen Bock hat auf Erwerbsarbeit. Wir alle lieben ja zum Beispiel auch Arno Dübel, der ja leider verstorben
ja.
ist. Ja,
rest in peace, Arno Dübel, klar.
Der hatte ja auch überhaupt keinen Bock auf sowas.
Ja.
Und da gab es irgendwie eine Sendung mit ihm im Interview, ich glaube bei Joko und Klaas, da wurde ihm irgendwie vorgeworfen oder die Frage stand im Raum oder wurde ihm gestellt, so, wann hast du gemerkt, dass das Konzept Arbeit nicht so richtig deins ist? Was ich irgendwie denke, so, wie kann sich eigentlich so ein Typ wie Joko sich diese Frage erlauben? So, der hat ja selber nie wirklich gearbeitet, der sitzt da irgendwie vor der Kamera und sabbelt so ein bisschen. Also ich meine, das ist ja so ähnlich wie das, was wir tun. Wahrscheinlich mit noch weniger fundiertem Fach. Wir haben ja richtiges Fachwissen.
Ja, und wir haben Fachwissen und wir haben auch mal geübt. Ja. Ich glaube nicht, dass der
wir haben mal geübt, dass er
seine
Karte. Aber Joko, der hat ja wirklich nichts gemacht. Der hat doch eigentlich jetzt nicht mehr geleistet als Arno Dübel, oder?
Ne, Joko ist ja so ein Sonderfall, weil der gründet ja gerne mal so ein Start-up, was dann wieder pleite geht. Zum Beispiel die Jokolade habe ich neulich gelesen.
Die habe ich auch neulich gegessen.
Ja,
war lecker? Ganz lecker. Ja, 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 war okay.
Besser als Brattee?
Den hast du neulich getrunken.
Den neulich getrunken. Und Dirty habe ich auch schon getrunken. Den gibt es sogar mit Alkohol von Shereen David. Ja. Und ich möchte jetzt auch gerne mal Gönnergy trinken. Das ist der Energy Drink von, Montana Black.
Ah, okay, geil. Gönnergy, sehr gut.
Ja, also jetzt hier wieder unbezahlte Werbung für diese tollen Produkte, die wir in Thailand schon ausprobiert haben. Und es gibt wohl auch noch eine Tiefkühlpizza von Capital Bra.
Ja?
Ja.
Die ist bestimmt auch lecker.
Vielleicht brauchen wir auch ein Produkt. Das wäre natürlich ein Rotwein, oder? Was könnte unser Produkt sein? Was essen Jesser gerne? Pflaumen, ein Glas Pflaumen.
Ich wäre für Reisbier.
Ja, trinke ich gerne.
In Asien gibt es da Bier, was komplett aus Reis gebraut wird. Wenn sie das nach Deutschland schicken, dann müssen sie das immer noch irgendwie, das ist immer nur versetzt mit Reis. Aber in Asien gibt es das wohl tatsächlich komplett aus Reis. Und dann hätte ich eine Idee, das wäre dann der Reisbert.
Ah.
Einen guten Reisbert.
Ja. Trinke ich aber gerne Reisbier. Das könnte jetzt komplette Fake News sein, aber ein amerikanisches Markenbier, das Bud Light, ist, glaube ich, auch auf Reisbasis.
Echt?
So ein leichtes, kultiges Bier.
Habe ich mal in USA ich mal getrunken. Ja. Naja, habe ich da mal getrunken. Den ganzen Abend lang hatte ich Kopfweh danach. Doll, sehr doll.
Ja. Aber jetzt nochmal hier zu den Arbeitslosen, ne?
Beziehungsweise ist der Unterschied zu groß von so Leuten, ne, in Medienschaffenden, Arno Dübel und Musikern, sind das nicht alles irgendwie Leute, die das System so ein bisschen aushebeln wollen? Was bei Musikern auffällt, ist, dass ja der Begriff der Arbeit ihnen immer sehr, sehr wichtig ist, oder?
Ja.
Ja. Also da wird oft von Arbeit gesprochen. Und womit hängt das zusammen?
Ich glaube, ein Aspekt ist dann doch, die gesellschaftliche Anerkennung ist nicht so hoch, weil natürlich viele Menschen betreiben Musik als Hobby oder so als Teil von so einem Bildungskanon, dass man auch so ein bisschen Klavier spielt. Dann hören sie irgendwann auf, lernen was Richtiges und wir hatten unsere Premiere in Wolfsburg und danach hieß es dann, ja, können wir nicht nochmal auf die Hinterbühne und ihr spielt was, das wäre doch geil. Dann machen wir Party und ihr spielt. Gab es mehrere Leute, die sich das gewünscht haben. Und ja, stelle ich mich jetzt auch nicht quer. Aber dann fiel auch der Satz, es macht euch doch Spaß. Ihr habt da doch Bock drauf.
Genau.
Also die können sich,
Bock drauf,
genau. Viele Leute können sich das gar nicht vorstellen, dass es da schon auch, wenn man Berufsmusiker ist, eine Trennung gibt von Freizeit und Arbeit.
Also dir ist offensichtlich der Begriff Arbeit auch sehr wichtig.
Ja, irgendwie ist er mir auch wichtig. Ja, der ist mir irgendwie wichtig. Ich hab da schon auch Spaß dran, aber ich bin kein Klimperkasten oder so.
Ja.
Also, das ist so ein bisschen wie da hier dein Nachbar von der Insel. Der hat ja auch die Vorstellung, dass du total Bock hättest, zu jeder Zeit in den widrigsten Bedingungen Musik zu machen, weil du es so doll liebst. Ja. Aber das ist doch schon ein Unterschied. Ob du jetzt ein Konzert spielst, wo du Tickets verkauft hast und die Leute kommen wegen einem Lambert-Konzert und es gibt so einen zeremoniellen, feierlichen Rahmen, so, ne? Eine Darbietung. Oder ob du jetzt dich an irgendein Klavier setzt.
Ja, du hast schon recht. Aber irgendwie möchte man Vor allem, weil wir sowieso geprägt sind von so einem System, wo das halt offensichtlich eine Rolle spielt. Man möchte da ja jetzt irgendwie nicht so außenstehender sein. So, man möchte wahrgenommen werden als Teil des Ganzen, oder? Genau. Das ist ja auch irgendwie so ein Zugehörigkeitsding. Aber andererseits ist es so, dass man als so Medientyp oder Musiker oder Künstlerin oder was weiß ich irgendwie verstanden hat, dass das System der Lohnarbeit jetzt nicht sonderlich attraktiv ist, genau wie Arno Dübel das verstanden hat.
So. Ja, würde ich auch voll
und
mitgehen.
Und sich dann überlegt hat, das mache ich irgendwie anders. So.
Ja, ja.
Das zieht ja auch viel Neid und Hass teilweise, also bei Arno Dübel war es ja eigentlich Hass auf sich so, wobei das natürlich auch medial befeuert wurde damals durch so eine bestimmte Grundhaltung, die in der Bundesrepublik vorherrschte. Aber genau, warum Musikern der Begriff Arbeit so wichtig ist, ich glaube nämlich auch, es hat damit zu tun, weil sie sich oft so links im politischen Spektrum verorten.
Ja.
Und sich mit Lohnarbeitern solidarisieren wollen, natürlich, genau deswegen so, von wegen,
wir
sind auch Arbeiter hier und so.
Ach so, ja, man möchte... Ja. Man möchte da auch.
Man möchte ja nicht FDP sein, man möchte ja eher so, ne, genau, den Arbeitern sein, ja, so
als stimmt, Musiker. Genau. Ja. Das hat auch, glaube ich, was damit zu tun, dass man ja doch als Musiker oft auch hört, vielleicht auch so aus dem Elternhaus oder so, lern doch mal was Ordentliches, was Sicheres, das ist doch alles nichts. Und dann ist man ja auch irgendwie so unter Zugzwang, ne?
Klar.
Da muss man ja erstmal beweisen, dass man da auch vielleicht Geld mit verdienen kann, dass das auch eine richtige Arbeit ist. Und das legt sich dann ja erst, wenn man dann vielleicht einen Studienabschluss hat oder mal ein großes Konzert gespielt hat oder so.
Ne? Ja.
Da gibt es dann immer so einen Willen, selber der Umwelt beweisen zu wollen, dass man ja auch arbeitet. Und auch bei mir ein bisschen schlechtes Gewissen, muss ich sagen. Also so Leute in meinem Umfeld, die nicht mit Musik arbeiten oder keine Musiker sind, meinetwegen auch schon, da habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen und denke dann so, ach, ihr macht ja so richtige gesellschaftlich relevante Sachen. Also ich habe es mir schon einreden lassen, dass die Musik gesellschaftlich nicht relevant ist.
Echt?
Ja,
aber das hatten wir doch schon tausendmal erörtert, wie systemrelevant.
Ja, ich weiß, aber ich krieg also so...
Das gibt es ja mittlerweile Studien noch und nöcher, wie wichtig das für die Menschen ist. So. Da sind wir ähnlich wie ein Gottesdienst,
das hatten wir schon. Rational verstehe ich das, aber emotional kann man mich da an so einem Punkt erreichen, wenn man mir sagt, Felix, das ist ja nur Didel-Dadel-Dumm.
Nee, also was wir eigentlich bräuchten, sind natürlich mehr Erzieher in den Kitas und da wäre es natürlich eigentlich, aber das ist halt ein Knochenjob.
Ja, so, und nicht mehr Musiker,
das können wir, meinst du? Das können wir Künstler uns halt dann auch immer nicht so richtig vorstellen, so dann halt so mal richtig anzupacken und dann in so einer Kita mal irgendwie 10 Stunden oder wie lange sie da ausgebeutet werden, mal richtig anzupacken und dann für so einen Hungerlohn.
Ja.
Ne, das wollen wir dann auch nicht.
Aber die Kinder geben einem doch so viel zurück.
Ja, ich hoffe, dass das so ist und es ist auf jeden Fall... Beruf, der besser bezahlt werden sollte. Leute werden echt ausgebeutet da und so. Aber es ist natürlich, unter Kulturschaffenden findet man jetzt nicht viele, die sagen, auch wenn das jetzt nicht klappt hier mit meiner Band, dann werde ich halt Erzieher.
Ja, wobei es gibt natürlich dann doch bei uns in unseren Kreisen auch so eine, gibt's teilweise so einen Brückenschlag zum Pädagogischen, nämlich eben bei Leuten, die Musik unterrichten.
Ja, genau.
Das ist dann ja
das wieder, schon.
Das kann ja auch sehr sinnstiftend sein.
Mhm. Oder? Naja gut, in diesem Kulturbetrieb, also von wegen, dir ist der Begriff Arbeit wichtig, aber
ja.
Wenn das ein Betrieb wäre, was geprägt wäre von so Lohnarbeit und so, dann wäre es ja eigentlich das Prinzip gültig, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und das stimmt ja einfach auf ganzer Linie immer überhaupt nicht.
Bei Musik meinst du?
Ja, stimmt ja einfach nicht. Ist ja nicht richtig.
Ja, ich bin immer erstaunt, ich habe in meinem Umfeld auch so ein paar Leute, die sind nochmal so umgestiegen auf Programmieren. Das ist ja so, wenn man so in seinen 30ern ist und dann merkt, irgendwie will man doch nochmal was anderes machen. Also nicht nur Musiker, die Programmierer geworden sind, sondern auch Leute aus anderen Berufen. Da bin ich immer wieder erstaunt. Das hatte ich jetzt mehrfach so im Bekanntenkreis. Da macht man dann so eine Schulung, ein Jahr oder so, oder vielleicht zwei, und dann ist man plötzlich Programmierer. Und dann verdient man mehr als Musiker, mit nur einem Jahr Aufwand. Also dieser Beruf des Musikers, das ist wirklich das schlechteste Kosten-Nutzen-Verhältnis, was man sich überhaupt vorstellen kann, finde ich. Weil man muss in frühen Jahren anfangen, irgendwie ein Instrument zu lernen, da wahnsinnig viele Stunden rein investieren, um überhaupt auf ein Level zu kommen. Und dann ist es wieder ein Hauen und Stechen, bis man dann wirklich in eine stabile, oder stabil ist wahrscheinlich nie, aber irgendwie in eine halbwegs okaye Lebenssituation kommt, die so über der Armutsgrenze ist, sage ich mal.
Ja, genau. Und vielleicht klappt es auch gar nicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch.
Genau. Dass es genau.
Und nicht klappt.
So Musikpädagogen so an einer privaten Musikschule unterrichten, das ist lohnmäßig auch kein Spaß, sage ich mal.
Nee, das ist da auch totale Ausbeutung.
Absolute Ausbeutung. Das, ja.
Die Musikschulen, das ist ja das Existenzminimum, wenn du dann vollen Job hast.
Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Das wäre mal interessant. Da können wir vielleicht auch mal den großen Inside Report machen, weil ich habe mal 2 Jahre Klavierunterricht gegeben an einer privaten Musikschule und da habe ich, glaube ich, wenn man das so umrechnet, mit durchbezahlten Ferien, muss man fairerweise sagen, ich glaube, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ich kam da so auf 17 Euro die Zeitstunde.
Ja.
Das ist ja 5 Euro über dem Mindestlohn, ne? Genau, es ist 15 Jahre her. Aber das ist, war damals nicht gut bezahlt. Es gibt auch Gegenbeispiele, ne? Es gibt, ich glaube, hier so in Hamburg gibt es so eine staatliche Jugendmusikschule, da sind die Leute immer recht scharf drauf, da einen Unterrichtsjob zu haben, weil man da auch dann sozialversichert ist und so und nicht irgendwie auf Honorarbasis arbeitet.
Aber meistens ist das so, ne?
Meistens ist das so, genau. Und dann ist es, man kommt dann ja auch in so eine Patchwork-Existenz. Also auch ich speise mein Einkommen aus verschiedensten Quellen. Also, was natürlich irgendwie passiv ist, Tantiem, GEMA, GVL, aber auch dann einfach verschiedene Bereiche. Live spielen, Theater, Studio. Ist ja bei dir ähnlich. Du lebst ja auch aus verschiedenen Einkommensquellen.
Ja, ja. Ja, gut. Wenn jetzt irgendwie ich nicht mehr Lambert sein könnte, dann müsste ich mich komplett neu aufstellen, weil alle Einkommensquellen, die würden noch ein bisschen vor, also wie gesagt, ne, sowas wie GEMA oder Tantiem oder was weiß ich, das wird noch eine Weile ausgeschüttet, so, aber dann,
muss ich mir auch überlegen. Ich meine, Lambert, also auch das Konstrukt Lambert speist sich ja finanziell aus Tantiem, GEMA, Live-Konzerten, irgendwelchem anderen Quatsch, den du da noch
so
machst.
So ist es. Und so ist es, ja.
Genau,
Produktion.
Genau. Und das ist ja alles, unabhängig davon, ob das jetzt unter dem Schirmbegriff Lambert läuft, sind das ja auch verschiedenste Quellen. Da kann
Genau. Es sind unterschiedliche Quellen, aber alle abhängig dann natürlich von so einem großen, einer dieser quasi, diese Firma Lambert. Ja. Also ich habe jetzt, genau, ich müsste, wenn es das jetzt nicht mehr geben kann, aus welchen Gründen auch immer, dann müsste ich ja auch genau wie du mich erstmal umhören, wo es noch so Arbeitgeber gibt eigentlich.
Ja, aber hier nochmal, hast du da noch was zu, weil sonst, ich habe nochmal was zum Thema, warum Musik keine Arbeit ist oder wie das wahrgenommen wird. Nämlich, ich glaube, ein großes Ding ist auch die Sichtbarkeit der Arbeit, die man tatsächlich leistet. Weil ich finde, also das, was andere Leute jetzt so mitkriegen vom Musikerberuf, nämlich ich stehe auf einer Bühne und spiele 1,5 Stunden, ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Ich habe ja mich vorbereitet, ich habe mein Equipment gekauft, gewartet, ich bin irgendwo hingefahren, ich habe Soundcheck gemacht, ich habe geprobt, solche Sachen. Ich irgendwie Musik, die ich hier irgendwie am Computer aufnehme, die sieht keiner, die ist dann einfach irgendwann fertig und so ganz. Ja. Und dann muss ich natürlich auch noch viel so sozialer Kladderadatsch, ne? Also du musst ja auch kommunizieren, E-Mails organisieren.
Ja, das dazu. Und die Ausbildung beginnt relativ früh, muss man auch sagen, ne? Also die Ausbildung ist ja eigentlich die längste, die man
hat. Ja, das meinte ich ja vorhin mit dem Programmieren. Ja, genau. Ja, ja.
Du fängst also man im Grundschulalter an. Du fängst mit 12 oder was weiß ich, Leute. Ich habe das erstmal 4 Stunden gehabt mit 5 oder
ja,
was.
Ja, genau. Das ist so ein Alter, wo man anfängt.
Das ist ja alles mit drin. Und das ist ja nicht so, der musstest du ja nicht machen. Doch, wenn du in diese Position rein willst irgendwann mal, dass du da halt quasi mit Geld verdienst, dann musst du, es ist meistens dann doch so, dass es halt Leute sind, die das schon seit dem Kindesalter machen und die diese Ausbildung dann irgendwie auch eine wichtige Rolle spielt dafür, dass die halt da irgendwie hinkommen. So,
absolut, genau. Klar. Ausbildung ist
ewig. Und das ist nicht sichtbar,
Also auch dieses hässliche Wort Networking, so, ne? Also probier mal jetzt als Musiker, was weiß ich, nach Lissabon umzuziehen und da dir eine Karriere aufzubauen, wenn du jetzt nichts von zu Hause aus machst oder so, also in einem komplett neuen Umfeld irgendwie. Das ist auch alles nicht so einfach. Und natürlich auch, und da sind wir wieder so ein bisschen bei so einem, eher wie so einem Betrieb, weil ich muss mir natürlich auch Anschaffung machen. Genau wie der Malermeister da seinen Pinsel kauft, sitze ich hier in einem Berg sündhaft teuren Equipments.
Genau. Ja, klar.
Also, was meine Arbeitsmittel sind.
Das wird alles nicht so richtig gesehen und man wundert sich dann natürlich dann, Leute von außen wundern sich dann doch, oh, da hast du für das und das so und so viel Geld bekommen. Ja. Oder wie du neulich meintest, 1200 Euro ist doch viel Geld.
Ja.
Ist es ja auch erstmal.
Ja.
So, aber genau, die ganzen Stunden, für die du halt nicht bezahlt wirst.
Klar.
Die ja auch immer da mit dranhängen und so. Die werden nicht so richtig gesehen.
Es gibt auch Durststrecken. Klar, wenn man irgendwie mal einen Monat, dann gibt es vielleicht kein Konzert, keine Tour, kein Job oder irgendwas, dann lebst du halt von deinem Ersparten oder von deinem passiven Einkommen, wie weiß ich, von GEMA oder so. Also prekär bleibt es, auch vielleicht auch auf höherem Niveau jetzt, aber ich verstehe auch schon viele Kollegen, die auch immer wieder, also ich auf im gewissen Maße auch, dass natürlich auch so die Fixkosten und den Lebensstandard jetzt nicht allzu stark auszureizen.
Ja.
Ne? Hat auch Gründe. Das führt, glaube ich, alles so ein bisschen dazu, dass man hat das Gefühl, man muss immer so seine arbeitende Position verteidigen gegen den Rest der Gesellschaft. Kennst du diese Maus Frederik?
Ach, das ist die mit den Farben, oder?
Ja, das finde ich irgendwie so eine ganz...
Eric Carl.
Das ist ja so ein Kinderbuch. Das finde ich so eine ganz interessante Parabel, weil diese Maus, die sitzt da ja immer faul rum, während die anderen Mäuse irgendwie für den Winter ihre Nüsse sammeln oder was Mäuse essen, Käse, die Klappmäuse essen gar keinen Käse, oder? Ja. Essen die Käse?
Doch, die werden doch mit Käse gefangen auch. Also irgendwie scheint sie ja schon anzuziehen.
Aber die können ja selber keinen Käse machen. Sind die ja zu doof für, oder?
Na gut. Es gibt tatsächlich Mäuse, die ganz gut Käse machen können, okay. So, aber
Käsemäuse.
Das sind diese sogenannten Käsemäuse, okay. Die wohnen in Skandinavien.
Ja, natürlich. Ja. Und genau, und dann arbeiten die anderen Mäuse immer und Frederik sitzt nur faul rum, Arno Dübel-Style. Und dann sagen die anderen Mäuse, Frederik, was ist los, kannst du dich mal mit anpacken hier? Nee, ich sammle Farben für den Winter, sagt dann Frederik.
Ja, genau,
ich sammle Farben. Genau, und die Mäuse sind ultra abgeturnt von Frederik und ultra genervt. Und dann ist Winter und dann sitzen die da in ihrem grauen Mäuseloch und knabbern die Nüsse. Und dann kommt Frederik und erzählt ihnen irgendwelche Stories über die tollen Farben im Sommer. Also Frederik ist quasi der Künstler, ne?
Ja, genau.
Der so für die sinnlichen Reize zuständig ist.
Ja, und sorgt für gute Laune, so
genau.
Für die psychische Gesundheit aller anderen.
Und ich habe mich immer gefragt, stimmt das eigentlich, was einem im Kinderbuch da suggeriert wird? Weil die gesellschaftliche Realität ist doch eigentlich... Ich würde immer gern so eine alternative Version von Frederik schreiben, wo es dann halt heißt im Winter im Mauseloch, Frederik, nix hier, du kriegst nix ab von der Nuss.
Und nicht so, verpiss dich mit deinen scheiß Farben.
Genau, hör auf mit dem Geklimper. Ja, das hättest du einfach mit anpacken müssen im Sommer. Weil ich bin mir nämlich nicht sicher, ob die wirklich so die Leute wirklich so froh sind über Frederik.
Ja, wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass in Krise das Erste, wo gespart wird und was irgendwie weggestrichen wird, ist natürlich Kultur.
Genau.
So. Da hat ja keiner gesagt so, jetzt hier in Corona, ja, machen wir besonders viel Konzerte und weil das brauchen die Leute, denen geht es nämlich gerade nicht so gut. Also das ist natürlich Bullshit. Frederik ist eine Quatschgeschichte
wahrscheinlich. Ja, und auch diese immer Verfügbarkeit von Musik, das ist natürlich, ich glaube auch so dadurch, dass du natürlich alles streamen kannst aus aller Welt und alles ist immer verfügbar, alle geilen Filme, alle Bücher als E-Book und Hörbuch und man wird ja so zugeschissen mit Inhalten, dass dann glaube ich so im kleinen, im direkten Kontakt dann so ein Kulturschaffender vielleicht doch nicht so ernst genommen wird.
Meinst du? Ja.
Weiß
also
ich nicht
sei denn, er ist sehr super erfolgreich
und
bekannt. So, dann schon wieder okay, weil alle Leute sind Promi-geil. Mhm. Aber genau, sonst eigentlich nicht. Nö.
Nee.
Weil ja auch, es sind Reizfiguren. Also wie gesagt, da sind wir wieder bei Arno Dübel. Das ist eine absolute Reizfigur.
Ah ja, genau, da waren wir noch. Genau, weil der so Grundfesten der Gesellschaft in Frage stellt.
Auch sehr gut teilweise zusammengefasst, muss man sagen. Er konnte das in wirklich einfachen Sätzen dem gemeinen Volk wirklich nahe bringen, warum Arbeit scheiße ist. Und konnte das wirklich teilweise sehr pointiert gut zusammenfassen. So, ja. Also auch die Sinnhaftigkeit dahinter. So, ne? Also teilweise konnte er das Prinzip Lohnarbeit ganz gut pointiert aushebeln. So, ja.
Das ist ja nämlich so ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Wir sind ja in der Generation der Millennials verortet, denen man ja auch nachsagt, dass sie die Generation Praktikum ist, weißt du?
Ja.
Die sich quasi in einer maroden wirtschaftlichen Lage, so der Nuller und Zehner, aufgemacht hat, irgendwie den Lebensstandard ihrer Eltern zu halten, was ja ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil wir ja momentan in ökonomischen Verhältnissen leben, wo quasi das Anhäufen von Reichtum durch Lohnarbeit quasi unmöglich ist. Also es war ja im Wirtschaftswunder Deutschland der 60er und 70er Jahre wirklich gut möglich, mit den Immobilienpreisen und den Reallöhnen so im Verhältnis zu den Lebenserhaltungskosten, war es ja möglich, als Alleinverdiener eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern durchzubringen und ein Auto und ein Reihenhaus abzubezahlen. Das ist ja die Realität Westdeutschlands gewesen in den Jahren des Wirtschaftswunders.
Ja.
Und in unserer Generation hatten sich dann ja auch wirklich die ökonomischen Verhältnisse schon gedreht. Und man sagt ja unserer Generation wirklich nach, die lassen sich ausbeuten. Gerade in so, was so immer Kreativbranche geschimpft wird, Stichwort Werbeagentur, Startup, ne? Und noch ein Praktikum und noch mal hier. Und es ist doch so schön, bei uns zu arbeiten. Und dann kannst du auch so tolle Inhalte machen. Wir können dich leider nicht so gut bezahlen und so. Was dazu führt, dass, glaube ich, jetzt auch außerhalb von den rein künstlerischen Berufen, sich Leute in unserer Generation teilweise so im Ausbildungsweg wahnsinnig selbst ausgebeutet haben. Ne?
Ja.
Und was ich immer so lese und mitbekomme, ist, dass sich da in der jüngeren Generation, die Leute, die jetzt eher so Anfang 20 sind, da dreht sich ja so ein bisschen der Wind. Dass man sagt, nee, ich möchte halt nur eine halbe Stelle oder eine Dreiviertelstelle. Ich möchte gute Arbeitsverhältnisse. Ich möchte nicht vom Chef angeschrien werden, weil ich weiß ich kriege keine Rente, so mit dem staatlichen Rentensystem. Ich weiß ich werde mit der Arbeit, die ich hier mache, selbst wenn ich mich ultra selbst ausbeute oder ausbeuten lasse, werde ich nicht irgendwie einen ultra geilen Lebensstandard bekommen, dann arbeite ich doch von vornherein ein bisschen weniger. Also das ist quasi Arno Dübel-Light. Weißt du, was ich meine?
Ja, und in den Nullerjahren war schon noch so ein bisschen der Anspruch, wir kriegen das schon irgendwie hin, ne? Der Weg wird kein leichter sein. Also es war sogar in der Popmusik.
Dieser Weg.
Ja, sogar da war es irgendwie zu hören, ne? Durchhalteparolen und so. Ihr könnt das alles noch irgendwie schaffen. Und da ist wahrscheinlich so ein bisschen mehr so ein Realismus eingekehrt in der, wie heißt die Generation nach uns?
Die, ist das die Y?
Nee, die Gen Z.
Das ist die Z?
Die ja. Gen Z, die Zoomer.
Im Gegensatz zu den Boomern.
Das kann schon sein, wobei es ist wohl auch eine mehr, das wird oft so in konservativen Medien irgendwie transportiert, dass es genau diese Generation heutzutage, die Ansprüche so hoch wären an den Arbeitsmarkt, dass man wahnsinnig Schwierigkeiten hätte, die überhaupt einzustellen. Das ist wohl auch einfach nicht richtig, das stimmt nicht.
Ja, es ist vielleicht auch was dran, weil, glaube ich, Leute teilweise mit völlig absurden Einstiegsgehältern beim Einstellungsgespräch um die Ecke kommen, aber vielleicht muss sich auch die Generation, die Arbeit gibt, also die arbeitgebende Generation, auch mal so ein bisschen fragen, wie cool eigentlich so diese Umstände
aber
sind.
Aber die Leute, die jetzt auf den Arbeitsmarkt drängen, so, die müssen sich ja mit ganz anderen Mieten auseinandersetzen.
Genau,
natürlich haben die höhere Vorstellungen. So.
Ich meine,
ist ja klar.
So. Ja, das ist auch viel, na klar. Also jetzt so bei den Boomern, die gehen jetzt ja mal auch so, sind jetzt ja auch bald alle so in Rente. Die haben ja wirklich quasi dann teilweise noch so den Aufbau der BRD mitbekommen und die Nachkriegszeit und haben so ein Grundgefühl von, es wird immer besser. Es wurde alles immer besser. Der Wohlstand stieg, die Lebensqualität stieg. Und die haben wahrscheinlich, dann gibt es so ein Grundgefühl von, wir ackern jetzt und dann wird es irgendwann total super.
Ja.
Ne? Und das ist ein Versprechen, was sich bei einer jüngeren Generation nicht einlöst.
Nö, es löst sich nicht ein. Also, aber die denken natürlich, wenn ich jetzt arbeite, dann will ich zumindest, dass ich davon meine Miete zahlen kann und auch die Lebenshaltungskosten decken kann. Das ist ja mittlerweile schon so viel, dass dann halt die ältere Generation einfach das abgleicht mit den Vorstellungen, die sie früher so hatten und denkt so, hä, nö, aber das ist viel zu viel. Habe ich auch nicht bekommen.
Genau.
Kriegen die nicht.
Ja, ja.
So, ja. Ja, also genau. Es ist,
und da verklärt man, glaube ich, oft was.
Ja. Ja,
der ein bisschen politisch geworden.
Sehr jetzt, politisch. Ne? Jetzt die roten Brigaden marschieren durch unseren Podcast. Sehr gut. Ja. Präsentator dieser Folge ist es Peppi Guggenheim.
Ach, warum das denn?
Weil die lieben Jazz. Die haben immer Freitag und Samstag haben sie auch Jazz.
Ja.
Und sie ziehen durch. Und das Geile am Peppi Guggenheim, gegenüber gibt es einen Laden, der verkauft Käse. Und das hatten wir eben schon.
Ja.
Käse ist sehr wichtig, nicht nur für Mäuse, auch für Menschen. Die haben halt rausgefunden, was halt wirklich zählt im Leben, nämlich Käse und Jazz.
Ja.
Beides verkaufen sie. Es gibt auch am Freitag und am Samstag, wenn die Konzerte sind, immer diesen einen Typen, der alle Konzerte aufnimmt und aufzeichnet für sein privates Archiv. Der Aufnahmetyp.
Aber das ist wirklich privat, das Archiv oder?
Ja, er hat mittlerweile auch so Kameras aufgebaut, das heißt, dass
ja, das habe ich gesehen, ja. Das wird live übertragen in den hinteren Bereich.
Das wird live übertragen in die hinteren Katakomben des Peppi Guggenheims, damit wirklich alle bejazzt werden.
Ja.
Bitte, geht da mal hin, das ist ein toller Laden, direkt um die Ecke vom Donau, das jetzt wieder auf hat.
Ja, das ist der sogenannte Jazzwalk, den man da machen kann in Neukölln.
Das ist der sogenannte Jazzwalk in Neukölln, ja. Kann man viel erleben, viel Jazz.
So, worauf hast du Bock? Wollen wir mal ein bisschen über Musik reden? Ist in Verbindung mit Rückmeldung. Oder möchtest du erstmal woanders lang?
Ja, mach du doch mal die Anmod jetzt hier.
Ja, pass die auf. Gute
du
Anmod.
Einfach, du, genau. du leitest das jetzt mal.
Genau, und zwar beziehen wir uns jetzt mal, gehen weit zurück in der Zeit. Und zwar waren wir doch mal im Birdland. Nee, oder auf irgendeiner Jam-Session war doch dieser Conga-Spieler, der die ganze Zeit durchdudelte und den Swing mit seiner Conga begleitete. Und wir haben dann wilde Thesen gehabt zu Conga im Jazz, dass das so eigentlich da nicht hingehört und dass der Latin Jazz erfunden wurde, damit Conga-Spieler überhaupt mitspielen dürfen. Erinnerst du dich?
Ja, doch, natürlich. Ja.
Und da tatsächlich mittlerweile aus drei Ecken gab es da wirklich empörte Zusendungen. Und weißt du, was diese Leute eint, die uns diese empörten Zusendungen?
Das sind alles Conga-Spieler.
Ja, fast. Es sind alles Jazz-Schlagzeuger.
Ja, okay.
Die sagen, nein, Lambert, Felix, das stimmt nicht. Es gibt natürlich sehr wohl Swing-Musik mit Congas.
Ja, okay. Und jetzt haust du ein paar Beispiele raus.
Ja, ich habe mich da mal auf die Suche gemacht. Beziehungsweise nein, ich habe mich nicht auf die Suche gemacht, sondern also unsere werten Hörer Jochen R., der wirklich ein sehr treuer Hörer ist, der meldete sich dazu. Aber auch mein alter Kollege Tillip, mit dem ich viele Jahre viel gespielt habe, und auch mein Kollege Paul Jakob. Paul Jakob Drums heißt der bei Quizduell, wenn ihr den adden wollt. Die haben alle wirklich vehement widersprochen und gesagt, nein, Felix, das stimmt nicht. Es gibt ganz viel Conga-Jazz. Und zum Beispiel eine Mehrfachnennung war die Platte Midnight Blue von Kenny Burrell. Sagt dir ja. Kenny Burrell was?
Natürlich, Gitarrist, ein bisschen bluesig ist
ja, ein bisschen bluesig, hardbobbig, eher so, ja. Glaube ich, auch so Hauptwirkungszeit so 50er, 60er. Genau, ja. Und sehr bluesig und auch gut hörbar. Das ist so richtig, das ist, wir reden ja auch viel über so Jazz, den man nicht so gut hören kann, sag ich mal.
Ja, also, weil der ist easy. Kenny Burrell ist easy. Kann man gut anmachen. Guter Sound auch immer.
Ja, guter Sound. Und wenn wir jetzt so Jazz mit Käse vergleichen, wir reden ja viel über Jazz, der so ein bisschen ist wie so ein ganz fieser Stinkekäse, den man wirklich ja. nur als Käseerfahrener essen kann. Und Kenny Burrell, das ist so, was ist denn das? Das ist so ein junger Gauder, ist es nicht, aber es ist so ein Mittelalter Gauder oder so ein genau, so ein Gruyère-Käse.
Ja, schon, also hat, ne, hat so eine leichte Note schon.
Genau.
Also, aber leicht bekömmlich.
Also. Genau, kein Scheiblettenkäse schon, ja. Also schon ein Markenkäse, ein Qualitätskäse. Aber ja. Und diese, genau, und auf ja. dieser Platte Midnight Blue, gerade auch das Titelstück Midnight Blue, da spielen die tatsächlich so einen lässigen Hardbop-Swing und da poltert die ganze Zeit eine Conga mit.
Das gibt's ja nicht.
Ja. So, und das ist aber auch so ein bisschen, glaube ich, die Musik dieser Zeit, dieser coole Hardbop. Also so ein bisschen die Musik der 50er und dann auch noch bis in die, auch noch in den 60ern, das war so die Jazz-Spielweise. Ich glaube, man könnte auch sagen, dieses erste Miles Davis-Quintett, wir reden ja viel über Miles Davis, das ist im Prinzip auch so ein bisschen Hardbop. Also Bebop-Musiker, die quasi aus diesem ganz wilden Bebop der 40er Jahre dann so geläutert durch so ein paar Jahre so ein bisschen cooler werden. Schon so ja. Bebop-Akkorde, Bebop-Lines, aber es können auch mal langsame Tempi vorkommen und es kann auch so ein bisschen bluesig werden. Mal so ein Blueslick.
Ja.
Und, oder so Kompositionen, die so Blues inspiriert sind. Und es kann auch mal so ein bisschen, es ist dann nicht weit zu sowas wie so Soul Jazz.
Ja.
Groove Jazz, sagt man das?
Ich weiß nicht, klingt doof.
Ja, ich weiß, Groove aber ich meine, es gibt ja so.
Das sagen, also Groove Jazz ist immer so ein Begriff, das sagen Leute, die nichts von Jazz verstehen.
Ja, genau, nee, dann meine ich vielleicht eher Soul Jazz. Ich meine so auch diesen alten Sound. Es gibt ja so Jazz-Klassiker, die so im Realbook stehen.
Aber dann, du meinst hier sowas wie dann Herbie oder
ja, exakt! Genau, das ist so, genau. Cantaloupe Island. Ist das so Soul Jazz? Cantaloupe Island,
das ist wahrscheinlich schon so Richtung Soul Jazz,
ne? Ja, oder hier Mercy, Mercy, Mercy von Cannonball Adderley. Oder Lee Morgan, The Sidewinder. Und auch so, so Latin Jazz. So ein bisschen, sowas zum Beispiel kennst du hier, das ist, glaube ich, Kenny Dorham mit Joe Henderson mit dabei. Sonst, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Hier diese Platte, wo Blue Bossa drauf ist.
Mhm.
Das ist ja auch so einen Let.
No.
Genau.
Das ist ja warte. Das ist aber dumm. Bam, bam,
bam. Ja, genau. Eigentlich ist das ein Bossa Nova.
Ja.
Genau.
Noch nicht mal Blue Bossa spielen.
Ah, doch, da geht's auch S-Moll.
Nee, mit Moll am Ende.
Genau. Aber nach Dur auch gut.
Green aber dann eigentlich die Begleitung, die habe ich jetzt nicht hinbekommen, aber die ist ja immer da.
Ja, so. Genau.
Irgendwie so, ne?
So wird das auf der Session gespielt. Nur wenn man sich nämlich mit so einem Bossa-Rhythmus, aber wenn man sich mal die Originalaufnahme anhört, ist das ganz interessant, was der Bass macht. Der spielt nämlich Folgendes. Oder so ähnlich. Also der spielt gar nicht so einen Bossa-Groove auf dieser Originalaufnahme, sondern der spielt irgendwie auch eher so ein grooviges Pattern. Also das heißt, also es unterscheidet sich so ein bisschen von so richtig Hardliner, so Latin-Brasil-Bands, die das so quasi wirklich so originalgetreu spielen, sondern es sind oft so ein bisschen so Fantasy-Bossa, Fantasy-Jazz-Latin-Grooves in dieser Musik. Genau. Und da kommt natürlich auch die Conga wieder. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht haben die dann so einen Conga-Spieler, weil die so ein bisschen Latin machen wollen. Und dann spielt der Conga-Spieler doch wieder beim Swing auch mit, damit er nicht doof rumsitzen muss.
Aber jetzt nur kurz, weil du meinst, das ist der Groove, das ist den man auf der Session spielt, das ist einfach
ein Bossa.
Dieser Bossa-Groove, den wir dann sozusagen kennen, so von wegen jetzt steht Bossa an, den gibt es eigentlich in Aufnahmen gar nicht so
richtig. Doch, in Bossa auf. Doch, klar. Aber den gibt es auf jeden Fall. Und das ist auch der Groove, den man spielt, wenn es heißt Bossa Nova. Nur ja. Interessant ist, weil Blue Bossa ist ja so ein Session-Klassiker. Den können ja alle außer ja. Alle außer dir können den ja aus dem FF spielen.
Doch, ich kann jetzt auch wieder. Ich muss nur kurz wieder reinkommen. Ja. Jetzt pass auf, ich mach mal geile Harmonien hier. Oh. Was hören wir jetzt? Pass auf.
Wow!
Und jetzt, das ist ja ein total unnatürlicher Sprung dann von C-Moll nach S-Moll.
Ja.
Oder? Da bräuchte man eigentlich eine Dominante noch dazwischen. Total dumm eigentlich. Und dann haben wir hier die, das wurde mir auch gesagt, eigentlich kein Melodieton in einem halb verminderten Akkord. Also wird eigentlich nicht gern gesehen, aber es findet hier tatsächlich statt. Also das Bass im D halb vermindert. Dabei passt es eigentlich in die Skala, aber mir wurde immer beigebracht, das sollte man so als Strong Melody Note, sollte man das eigentlich vermeiden.
Genau.
Das irgendwie klingt, ja.
Weil es dann
nämlich, kennst du
das
auch?
Ja, das hat ja einen Grund, weil... Das ist der halb verminderte Akkord. Und wenn ich jetzt das B betone, klingt es ein bisschen wie ein B oder du sagen würdest Bes 7, Bes Dominant Sept Akkord über die Terz. Ja, ja, ja. Ja. Der sich dann nicht so auflöst. Oder. Sondern. Verstehst du? Genau. Das ist dann, man hat eher den Eindruck von der. Von einem Sechs-Akkord, B-Dominant.
Aber eigentlich klingt es ganz süß.
Ne, klingt super.
Und jetzt müsste man eigentlich das schöne Dominante hier einbauen. Aber klingt irgendwie auch dumm.
Ja,
Ja,
ist aber gutes eigentlich
Lied,
auch...
Erstmal ein gutes Lied.
Ja, sehr gutes
Lied. Hat ja auch nur so ein paar Akkorde, kann man sich schnell merken, kann man schnell lernen. Kann man auch, wenn man es vergessen hat, wie man gesehen hat gerade, kann man schnell wieder lernen.
Ja, genau. Ja. Lebenslanges Lernen. Aber wobei es natürlich schon typisch ist für so Kompositionen des Hardbops und Bebops, einfach quasi willkürlich von einer Tonart in irgendeine andere 2-5-1-Verbindung reinzuspringen.
Ne? Ach, also das ist so ein bisschen der Style?
Ja, siehe Giant Steps oder sowas. Da springst du ja, da wird ja einfach in eine 2-5-1-Verbindung in eine große Terz höher oder tiefer reingesprungen.
Das ist ja nicht willkürlich, sondern Giant Steps ist ja immer eine Terz.
Ja, genau, da ist es immer eine Terz. Aber theoretisch ist es, wenn wir mal da harmonische Analyse machen würden, genau, gibt es ja so bestimmte, also 2-5-1-Verbindung in kleinen Sekunden, in großen Sekunden,
also hier bei
in
Peace meintest du vorhin auch, ne? Horace Silver, ist es nicht auch so?
Ja.
Und dann kommt.
Das ist dann 2-5-1 nach B-Dur.
Nee, also. Wie geht das dann weiter?
Und dann. Nach B-Major und dann C halb von
dann, nach F7. Nach C. Ah ja, genau, nach D. Nach B-S. Dann geht's nach H. Dann kommt H als zweite Stufe.
Ja.
Und schon wieder 2-5-1, ganz woanders.
Nach Des.
Ja, du hast recht, das ist ja absurd.
Ja.
Und komisch, dass man früher so viele Stücke gelernt hat und dann irgendwie, jetzt merke ich erst, dass es totaler Quatsch ist. Weil das immer noch so ein bisschen einigermaßen in den Fingern liegt.
Ja.
Und man das so als gottgegeben hingenommen hat, so ist ja ein geiles Lied und so. Mhm. Aber eigentlich haben die auch nur irgendwelche 2-5-1-Verbindungen.
Absolut, ja. Darauf basiert auch ein Grundprinzip von Jazzkomposition ist 2-5-1-Verbindung aneinander rein. In Dur und Moll. Die Bridge von Have You Met Miss Jones zum Beispiel funktioniert ja auch in.
Ah, ja, genau, geht
noch. Das sind ja auch, das sind 2-5-1-Verbindungen in großen Terzen. Das ist im Prinzip auch wie Giant Steps.
Wo geht das nochmal los?
Das geht los in. B-Dur. Und dann 2-5 nach Des. Quatsch, nach Ges.
Ach ja, genau. Ah, das ist aber, das ist doch in der Anlage schon wieder Giant Steps.
Also ja, genau, meine ich ja.
Durch ist große, genau. große Terzen.
Yeah.
Ich finde, das ist ja nochmal was anderes. Da hat sich ja wenigstens jemand was überlegt, so ein mathematisches Konzept dahinter, wenn man halt das in Terzen aufteilt. Ja. Wir erinnern uns an Schönberg und die Zwölftonmusik.
Genau.
Da basiert das ja so ein bisschen. Das, finde ich, ist nicht willkürlich.
Nee, ist auch nicht willkürlich.
Während bei Peace ist es ja wirklich einfach reine Willkür. Da gibt es kein mathematisches Konzept mehr hinterher.
Nein.
Ja.
Aber das beruht wahrscheinlich darauf, dass man sowas in den Fingern hat, wie zwei.
Ja, genau. Also ja. Peace liegt wirklich gut in den Fingern, muss man wirklich sagen. Also deswegen habe ich mich wahrscheinlich auch noch einige Mal daran erinnern können.
Ja.
Ja, es ist einfach für Pianisten wie geölt geht das alles. A Major spielt man nicht so gerne als Pianist, nee, muss man ganz ehrlich sagen.
Ist auch also, selten gesehen im Jazzbereich. A-Dur. Die Bridge von Polka Dots and Moonbeams ist, glaube ich, in A-Dur. Von F wird dann nach A moduliert.
Ja, muss man mal erzählen, wie oft man im Realbook den Akkord A-Dur, A-Major irgendwie auffindet. Das
wahrscheinlich
ist
wirklich selten.
Ja.
Genau, aber jetzt auch Horace Silver, wenn du auch über den sprichst, da gibt es ja auch Song for My Father, ist ja auch so ein Klassiker, so ein Bossa, Latin, Groove-Jazz-Ding. Genau, weswegen ich das nur gesagt habe mit dem Basslauf von Blue Bossa, das finde ich so ganz interessant, wenn man so die DNA von so einem Stück zurückverfolgt auf die Uraufnahme, merkt man, die spielen das eigentlich nochmal ganz anders, als jetzt man das so heute sessionmäßig spielt. Also halt mit so einem coolen Bassgroove.
Ja.
Genau. Nochmal aber hier, sollen wir nochmal zum Conga-Jazz. Also Kenny Burrell.
Ja, genau.
Das gab es Mehrfachnennung. Dann gibt es eine ganz interessante Platte von Herbie Hancock, Inventions and Dimensions. Kennst du die?
Ja. Nee.
Kannte ich auch nicht. Ist, glaube ich, seine dritte Solo-Platte. Und da spielt er zusammen mit zwei Perkussionisten. Oder beziehungsweise der eine spielt auch Drumset. Und da gibt's auch so Stücke, auch nicht so richtig so reinrassiger Swing nicht, aber da gibt's auch so quasi so einen Hardbop, Modern, Jazz und auch so ein bisschen Modal. Ja gut, ich schmeiß hier mit Fachbegriffen um mich, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so einordnen könnte, aber so ein wirklich so ein ganz klarer, so ein Herbie-Style. Also,
ja.
Den man auch so dann bei auf Maiden Voyage und so hört, so wie der spielt, aber halt mit Percussion.
Ja.
Willy Bobo, sehr guter Name für einen Schlagzeuger, und Osvaldo Chicuana Martinez.
Das sind dann nämlich doch Leute aus dem südamerikanischen Bereich, die dann halt immer die Conga übernehmen, oder?
Ja, klar.
So. Es gibt jetzt nicht keine große Conga-Karriere, die in New York gestartet hat, oder?
Das weiß ich nicht, aber wir freuen uns über Zusendung. Ich habe mich das aber beim Hören gefragt, was beschreibt eigentlich so diesen Stil von Herbie Hancock?
Ah, ich kann einen ganz geilen Lick von Herbie.
Ah ja, das ist der groovy Herbie. Aber es gibt ja auch so diesen modalen Herbie. Das finde ich auch gar nicht so leicht nachzumachen. Wir haben doch neulich so ein Tutorial gesehen, wie man Bill Evans imitieren kann in kürzester Zeit. Das ist irgendwie einfacher.
Bill Evans könnte ich auch leichter channeln, würde ich sagen. Aber Herbie finde ich auch wirklich schwer.
Ja.
Also, ja, was ist denn das eigentlich? Genauso wie man halt irgendwie hier, wenn du halt irgendwie McCoy nachmachst.
Ja, genau. Ne, so. Genau, da kommen
wobei
wir gleich
auch Herbie drauf, auch schon so ein bisschen hat, so, aber
ja
finde ich auch Herbie jetzt einfach sozusagen hier, pass auf, das, ja, weiß ich gar nicht. Ist für mich auch immer eher so eine Energy, oder?
Ist eine Energy und ist natürlich ein sehr wandelbarer Musiker, ne, der ja auch wirklich macht Hardbop, macht Modal-Jazz, ist dann ja aber auch die ganze Headhunters-Episode oder.
Ja, ich liebe ihn eigentlich in diesen alten Quintett mit Miles Davis. Ja,
spitze.
Four and More ist eine meiner absoluten Lieblings-Jazz-Platten, so was der da abzockt, das ist so mega krass.
Und das ist natürlich einer der wenigen Jazzer, der auch auf MTV lief.
Mit Rocket oder was?
Ja, genau, Rocket. Das ist ja so ein Future Shock heißt die Platte, glaube ich, ne? Oder kann das sein? Da, das war ein richtiger Pop-Hit 83, so mit Synthesizern. Und bis heute aktiv. Die Platte gibt's auf jeden Fall interessant, Inventions and Dimensions. Und auch gut hörbare Platte, hat uns einer der Hörer empfohlen, fand ich auch gut, McCoy Tyner Plays Duke Ellington.
Ah.
Da ist auch.
Wenn ich alles so eine Platte gemacht habe, Plays Duke Ellington, da gibt es auch eine von Monk, auch die ist auch sehr gut.
Ja, auch gut. Und da ist auch Conga mit am Start.
Weißt du, warum die alle so gerne Ellington gespielt haben?
Weil das gute Stücke sind.
Ja, oder? Weil der geilste Songwriter ist.
Ja. Oder? Billy Strayhorn natürlich noch maßgeblich, auch als Songwriter vom Duke Ellington Orchestra oder Big Band beteiligt, aber genau. Absoluter King. Das ist ja auch der Duke, nicht ohne Grund, ein Aristokrat.
Ja.
Der Duke Ellington. Da haben wir es wieder. Genau. Dann wollte ich runter.
Aber der hat sich den Titel auch wirklich redlich verdient.
Mhm. Absolut. Und dann wollte ich noch eine Platte nennen. Die kannte ich nicht. Es stand über mein Haupt. Lou Donaldson. Hast du das schon mal gehört?
Nee.
Das ist auch wohl so ein Blue Note-Klassiker. Da gibt es das Album Blues Walk. Und das ist so richtig onkeliger Jazz. Also ich finde, der Hardbop, genauso wie auch Kenny Burrell, das ist ja total onkelig, oder? Das ist Onkelmusik.
Ja, schon, ja. Also ja. Kenny Burrell auf jeden Fall.
Ja. Und auch Lou Donaldson, das ist so richtig, da ist auch viel Conga zu hören. Und das ist so richtig so von 58 so richtig Blue Note, loungig darf man ja nicht sagen. Aber das ist so eine Jazzplatte, die kann man dann schön zum Sektempfang auflegen. Und die ist aber, ohne dass es jetzt niveaulos ist oder so, oder jetzt beliebig. Ja. Es gibt ja immer so ein bisschen Angst vor Loungigkeit bei Jazzern, aber wenn man so das in der Zeit, das hat ja was drauf, das groovt, das swingt und da auch viel Conga. Gute Version von auch von Move auf dem Album, das ist ein Stück, was man zuerst gehört hat auf dieser Birth of the Cool Platte von Miles Davis mit Gil Evans. Nicht Bill, sondern Gil Evans. Genau, da hat mir auch gut gefallen. Also da gibt's einiges in diesem Bereich Hardbop an der Grenze zum, wie gesagt, Soul Jazz, Groove Jazz.
Ne? Groove Jazz.
Ja.
Ich würde diesen Begriff nicht nennen. Hast du es mal gegoogelt zwischenzeitlich? Groove Jazz? Ich würde das, glaube ich, nicht. Das klingt für mich nach 90s.
Ja, aber so, ich meine gerade Grooves. Also halt,
ja, ja.
Es ging ja irgendwann.
Das haben wir in Holland haben wir das immer Even Eights
genannt. Ja, ja, aber das sind ja so Open Even Eights viel, ne? Dass man so
genau.
Dann so offen in Achteln spielt. Aber
Straight Eights.
Ja, genau.
Ja, genau. Das ist ja auch diese Platte mit Herbie, Cantaloupe Island und wie heißt das andere bekannte
Lied? Watermelon Man.
Watermelon Man und so, ne? Einfach so ein bisschen leicht funkige
Funky.
Die halt so nicht so in diesem Swing-Idiom verhaftet waren, sondern mit Backbeat auch so ein bisschen.
Genau, Backbeat. Genau. Ja, ja, das ist genau. Ja. Da gibt es eine Snare auf die 2 und 4 und da gibt es so richtige Patterns am Schlagzeug. Halt nicht so dieses Offene. Es wird Swing gespielt und dann so akzentuiert und kommentiert auf den anderen Trommeln und das Becken zieht durch, sondern das ist eher so, da gibt es richtige Grooves. Hat, glaube ich, mit der Zeit zu tun. Natürlich, weil so in den ausgehenden 50ern und 60er Jahren, da wurde ja auch einfach Popmusik, erst Rock'n'Roll und dann so richtig Rock und Funk und so Soul, das kam ja dann in die Gehörgänge auch der Jazz.
Ja, genau.
Und dadurch hat das, glaube ich, stark beeinflusst.
Würde ich auch sagen, ja. Haben sich mal überlegt, vielleicht sollten wir es auch mal machen, ja.
Ja, Backbeat. Genau.
Vielleicht wollen das die Leute.
Also da ist auf jeden Fall einiges zu finden in Sachen Conga-Jazz. Aber ja, interessanterweise alles ungefähr aus derselben Zeit.
Ja.
Also keine Conga-Jazz-Platte aus den 30ern und auch nicht aus den 90ern.
Ja, in den Nullerjahren haben wir jetzt auch nicht mehr so viel Conga übrig in den heißen Jazz-Platten aus New York, oder? Also bitte Zuschriften, so, vielleicht irre ich mich so, aber...
Genau,
aber ich habe selten im BIM-Haus wirklich selten Conga gesehen, wenn da die Hasen rüber kamen aus New York City.
Genau. Aber natürlich Senor Croons mit
Ron Carter.
Mit Ron Carter, genau.
Ja, stimmt, der hat eine gute Conga
gespielt. Genau, wir werden es auch so ein bisschen schwammig. Es zählt nur der Conga Jazz, wenn es Swing ist. Sonst sind wir
im
Bereich Latin oder Groove Jazz.
Ja.
Aber man kommt da schnell von einem zum anderen. Ist so ein Grenzbereich.
Ja.
Also trotzdem bin ich irgendwie der Meinung, dass man, wenn man jetzt so einen richtig wilden Swing spielt, so wie der vielleicht eher dann so, ja, was ist jetzt das zweite Miles Davis Quintett macht oder sowas, da passt dann so ein Conga-Pattern nicht rein.
Ja.
Sondern so ein Conga-Pattern ist dann immer eher so ein bisschen grooviger, selbst wenn es ein Swing ist, also ein bisschen statischer. Aber vielleicht müssen wir mal irgendwie da, sollen wir uns vielleicht beim nächsten Lambert-Konzert auch mal einen Perkussionisten mitnehmen, der dann so einen Conga-Pattern spielt dazu.
Das kostet ja alles Geld.
Okay. Und es klingt vielleicht auch nicht so gut. Ich weiß es nicht.
Die haben so viel Equipment immer dabei, dann muss das Zeug durch die Gegend tragen und so.
Die Congas, genau. Und da muss er,
die sind ja riesig. Die sind ja riesig.
Aber was ist denn dein Lieblingsinstrument im Percussion-Setup?
Die Chimes.
Ja, meins auch. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Die Chimes sind ja so dieses kleine Stabspiel, was man nicht quasi kontrolliert spielt, sondern da streift man dann immer so entlang und dann gibt's so einen Glitzer-Sound.
Hat was wahnsinnig Entschleunigendes
auch, oder? Das gibt's doch auch, dass Leute, die eher so ein bisschen aus so einem Hippie-Bereich kommen, die haben sowas auch gerne mal im Garten hängen. Ich glaube, meine Nachbarn hatten mal sowas, also waren keine richtigen Chimes, aber dann immer, wenn der Wind blies, dann glitzerte das so aus dem Nachbargarten.
Gartenchimes, sogenannten Gartenchimes. Gibt's im Baumarkt.
Windspiel oder so, heißt das so? Keine Ahnung. Ja. Klingeln, das heißt genau.
Windspiel, glaube ich auch.
Aber es gibt vielleicht nichts Schöneres, als wenn jetzt so ein, man spielt einen Song und dann kommt ein neuer Part oder es geht rund, gibt so einen Breakdown und dann hört man so im Hintergrund vom Percussion-Set so leise.
Ja. Ah, herrlich.
Das ist wirklich schön. Also und Auch für unsere Schlagzeugspielenden Impros würde ich doch sagen, mal Mut zu den Chimes. Gilt so ein bisschen als kitschig, aber ich fände es eigentlich toll, wenn man das öfter hören würde.
Ja.
Kann ich mich nicht dran satt hören. Die Chimes.
Ja. Aufruf an alle Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen, bitte Chimes up and setup.
Ja.
Es gehört mittlerweile einfach zum guten Ton.
Ja.
Kann ich nicht anders sagen. Ja.
Genau. Hat ja auch jeder mittlerweile so ein SPDS-X-Pad da stehen, um irgendwelche Synthi-Sounds da abzufahren vom Schlagzeug. Warum dann nicht auch einfach mal die Chimes aufhängen? So schwer kann es noch nicht sein.
So schwer kann es nicht sein. Ja. So. Wir bedanken uns bei einer sehr aufmerksamen Hörerin, Heidi P., mit der du offensichtlich schon mal in eine Flasche gepinkelt hast.
So stimmt das nicht. Wir haben uns anscheinend über... Ja, das war wieder so ein Punkt, wo ich dachte, lebe ich jetzt eigentlich in einer Simulation? Weil wir letzte Folge sprachen über in Flaschenpinkeln und dann schrieb sie mir, darüber wir hätten uns schon mal über in Flaschenpinkeln unterhalten.
Okay, ich dachte, ihr hättet das dann auch gemacht.
Nee, da bin ich auch, ich weiß nicht, da bin ich, glaube ich, zu höflich und kontrolliert für, um jetzt...
Ja, ich weiß, ich wollte den Gag nur bringen.
Ja. Ich glaube, es ist helles Gelächter vor den Endgeräten.
Auf jeden Fall, vielen Dank, Heidi, weil die hat mal ein bisschen aufgeräumt in diesem Gebrabbel, was wir hier immer vortragen. Immer hin und wieder kommen so ein paar ganz nette Gedanken, aber eigentlich ist es nie fundiert. Sie hat mal ein bisschen was zusammengetragen, weil es um die Frage ging, sind Musiker eigentlich Menschen, die in der Veranlagung zu psychischen Krankheiten neigen oder macht der Betrieb uns krank?
Ja.
Und die Wahrheit liegt tatsächlich wohl irgendwo dazwischen. Sie ist, habe ich das richtig verstanden, Gesundheitswissenschaftlerin. Sie redet von uns als ein bei uns in den Gesundheitswissenschaftlern recht populäres Modell. Also sie ist wahrscheinlich tatsächlich selber Gesundheitswissenschaftlerin. Und sie redet von dem Salutogenese-Modell von Antonovsky, der sich wohl damit befasst hat, wie Gesundheit entsteht. Und darauf gefunden hat, also was da wohl förderlich ist, wenn man, er beschreibt das als Kohärenzgefühl entwickelt, also eine Art Verstehbarkeit der Umwelt, Handhabbarkeit, so ein Gefühl von, darauf habe ich Einfluss und Sinnhaftigkeit. Und das sind so Begriffe, die wohl wichtig sind in Bezug auf, wenn du das sozusagen in deinem Arbeitsalltag integrieren kannst, solche Gefühle, dann geht es dir einigermaßen gut. Das ist ja relativ unvereinbar mit den Gefühlen, die wir so erleben.
Ja.
Wir haben ja selten das Gefühl, wir haben Kontrolle über, ja, zum Beispiel unseren Erfolg oder über den Touralltag.
Genau, Kontrolle über die eigenen Fähigkeiten.
Du hast Musik als Gamble ja auch irgendwie oft beschrieben, ne? Das mit dem Geld, das ist auch immer wieder ein Thema, hatten wir vorhin ein großes Segment. Offensichtlich scheint das auch viele Kulturschaffende zu beschäftigen. Auch da einfach, weil es da relativ wenig Kontrolle drüber gibt, beziehungsweise Sicherheiten.
Ja.
Dann ist Anerkennung natürlich immer so ein Thema. Da würde ich jetzt einfach mal die Dokumentation empfehlen über Scooter, die gerade auf Netflix läuft.
Mhm.
Die hast du auch gesehen, ne?
Ja, ich bin leider wieder entschlafen, sanft entschlafen.
Aber ja, die ist wirklich sehr gut. Sie heißt Fuck 2020
und
begleitet Scooter in ihren Anfangsphasen, aber auch dann in dieser Zeit der Pandemie. Interessant ist halt, wie die ersten Mitglieder von Scooter halt sich vom Acker machen. Und es hat natürlich immer was damit zu tun, dass sie sich halt nicht gesehen fühlen in der gleichen Art und Weise, wie H.P. Baxter dort gesehen wird, der natürlich die totale Rampensau ist.
Ja.
Und seinen Job natürlich auch erstklassig macht. Wir lieben ihn. Kann man sich sehr gut ansehen. Es gibt sehr traurige Szenen am Ende, wie er seine dann derzeitige Band degradiert zu Crewmitgliedern und sie dürfen dann nicht mehr mit ihm in den Backstage-Raum und ist dann so alleine mit so einer dicken, fetten Anlage, wo halt so Kirmes-Techno rauskommt und feiert halt so dann alleine. Und die anderen kriegen auch nicht mehr so geile Hotels, so sind so in so ganz normalen Hotels untergebracht. Also für uns halt Alltag auf Tour, so wo wir sagen würden, ja nett, immerhin Einzelzimmer. Aber das ist für die natürlich ein totaler Downgrade und so. Das ist auch irgendwie sehr traurig. Aber auch irgendwie ist es auch toll. Ich finde den jetzt nicht gänzlich unsympathisch. Also er hat auch einen guten Swag.
Ja.
Muss man sagen. Wie kam ich drauf? Wegen Anerkennung, weil die ersten Bandmitglieder obwohl sie halt im Stadion gespielt haben. Das ist ja auch ganz interessant. Die Band kann noch so groß sein. Und kannst da auf der Bühne stehen und das Gefühl haben, ich kriege hier nicht genug, weil halt jemand anders halt natürlich alles abgreift an Aufmerksamkeit und so. Das ist jetzt nur so ein Beispiel.
Ja, genau, aber das ist ja ganz, ganz gut eigentlich. Also dieses Salutogenese-System, das teilt ein, so Zufriedenheit und Gesundheit hängt vor allen Dingen von drei Faktoren ab. Das ist einmal das Gefühl der Verstehbarkeit, also die Fähigkeit, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen.
Ja.
Ist ja so, was heißt das für uns?
Also in Bezug auf unseren Berufsalltag?
Ja.
Also hast du das Gefühl, du verstehst das Musikbusiness?
Ich verstehe
überhaupt nicht.
Ja,
die
ja.
Algorithmen, die ändern sich alle 2 Wochen. So, wenn du halt irgendwie Promo machen willst zu deinen Veröffentlichungen, musst du immer dich damit auseinandersetzen, dass sich halt das Internet die ganze Zeit wandelt. Da hast du überhaupt keine Kontrolle drüber.
Zum Beispiel das Wissen um die Unkontrollierbarkeit ist ja zum Beispiel auch ein Faktor. Es kann ja auch wieder sein, du hast das Gefühl, du weißt genau, wie es läuft und dann klappt es nicht. Also, und wir verstehen natürlich grundsätzliche Zusammenhänge. Wie funktioniert ein Booking? Wie funktioniert eine Veröffentlichung, eine Aufnahme? Also so intellektuell ungefähr zu wissen, wie Sachen funktionieren und was zum Beispiel die Unwägbarkeiten sind oder die Zufallsfaktoren oder die Sachen, die sich schnell ändern.
Kann ich nicht sagen, dass ich das wirklich verstehen würde. Also wie gesagt, ich bin jetzt irgendwie 10 Jahre, mache ich dieses Lambert-Ding. Manchmal kamen mehr Bookings nach Veröffentlichung rein, manchmal weniger, unabhängig davon, wie gut die jetzt irgendwie gestreamt hat, wie erfolgreich sie war, wie gut sie besprochen wurde. Es ist nicht miteinander kohärent. So, es ist einfach wirklich nicht zu verstehen. So, kann ich nicht teilen, deine Ansicht. Ich verstehe das
Booking. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ich sage nicht, ich verstehe das Booking, aber zum Beispiel allein schon ein Wissen darüber, dass manche Sachen so komplex sind, dass ich sie nicht verstehen kann, gibt ja schon eine Erleichterung. Stell dir was
gegen.
Ja, doch, klar. Stell dir mal vor, du wüsstest, du hättest das Gefühl, ich weiß im Vorfeld ganz genau, wie es funktioniert, und dann funktioniert es nicht. Also auch das Wissen um Unwägbarkeiten hilft einem ein bisschen weiter. Aber da kommen, sollen wir mal zu Punkt 2. Weil damit sind für uns, glaube ich, interessanter. Die Überzeugung, das eigene Leben gestalten zu können, also das Gefühl der Handhabbarkeit, also ähnlich dem Begriff Selbstwirksamkeitserwartung nach Albert Bandura, heißt es hier. Die Überzeugung, das eigene Leben gestalten zu können. Da wird es nochmal interessanter für uns.
Ja, führe mal aus.
Naja, da geht es ja immer um in Kontrolle sein. Ich mache jetzt das und das und das und kann dann das und das machen. Es ist nicht alles völlig willkürlich. Also es hat so ein bisschen was, also ein bisschen was, was wir eben gerade schon gestreift haben. Keine Ahnung. Ich mache ein Album und das hören dann Leute. Oder nee, also erstmal das Leben gestalten zu können. Ich möchte jetzt, so, muss vorher anfangen, ich möchte eine Platte aufnehmen. Und dann kriege ich das auch hin, weil ich ungefähr weiß, wie das funktioniert.
Die dann kommt da so viel Geld bei rum, dass ich mir keine Sorgen machen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Familie gründen will.
Nein, oder so. Das nicht, aber ich könnte ja sagen, ich habe eine bestimmte Aufgabe, was weiß ich, es kann auch ein Musikunterricht geben sein oder was weiß ich, einen Job spielen mit einer Top 40 Band und ich kann das, was ich da mache. Ich stelle mich auf die Bühne, ich bin vorbereitet in der Probe, ich weiß, ich kann zum Beispiel eine bestimmte musikalische Leistung abrufen, die mich befähigt, was zu machen, ein Konzert spielen zum Beispiel. Du weißt übrigens jetzt, so verstehe ich das jetzt, also es ist bewältigbar, es ist nicht alles ultra der Stress, es ist nicht alles, oh Gott, werde ich das jemals schaffen, sondern natürlich hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, oder?
Genau, das ist ja eigentlich gegeben bei vielen Musikern, also viele Leute, die auf der Bühne stehen, wissen ja ungefähr, was sie können, trotzdem ist es ja so, dass sie wahnsinnig, da hatten wir auch oft schon drüber geredet, wahnsinnig oft darunter leiden, dass sie genau das in Frage stellen,
also
und das Imposter-Syndrom ist weit verbreitet.
Genau.
Angst vor der Bühne bin ich auch nicht frei von, muss ich ganz ehrlich sagen, vor Lampenfieber. Und das, obwohl ja eigentlich die Handhabbarkeit einigermaßen gegeben ist durch so einen Grundstock an Ausbildung, den man da irgendwie genossen hat und Vorbereitungen, die man irgendwie getroffen hat. Eigentlich so.
Absolut, aber trotzdem, das sorgt sicherlich zu Zufriedenheit und Gesundheit im Leben, wenn man die Aufgaben, die man hat, als zu bewältigen ansieht. Handhabbarkeit, Bewältigbarkeit, Selbstwirksamkeitserwartung. Ich mache was und dann bekomme ich ein bestimmtes Ergebnis. Also das ist natürlich ganz schwierig für Leute, die irgendwas anfangen und überhaupt nicht wissen, werden sie es jemals schaffen. Genau, und du bist ja jetzt schon, wenn du jetzt eine Lambert-Platte machst, dann bist du ja ziemlich sicher, dass du fertig wirst. Das ist ja ein Vertrauen in deine Handhabbarkeit und die Bewältigbarkeit von sowas, ne, von so Prozessen. So verstehe ich das. Es gibt sicherlich noch mehr Aspekte, oder?
Jo. Und Sinnhaftigkeit,
genau.
Auch das ist etwas, was
das
wir vorhin
ja wichtig,
auch kurz angesprochen hatten. Mhm. Du stellst auch das ja immer wieder in Frage, wenn du quasi dem unserer Gesellschaft gegenüberstehst, die halt von dem ganz normalen Lohnarbeitsprinzip einfach geprägt sind. Und es gehört natürlich wahnsinnig viel Arbeit dazu, sich das immer wieder zu verdeutlichen, sozusagen, inwieweit das eigentlich sinnstiftend ist. Für mich sowieso, aber auch für die Leute quasi um mich herum, die quasi meine Musik hören.
Genau.
Oder zu den Konzerten kommen oder das im Café streamen oder was weiß ich. Ne?
Genau. Also
sich das zu verdeutlichen, was eigentlich der tiefere Sinn dahinter ist, ist mit Arbeit verbunden, mit Aufwand verbunden. Also man muss sich das aneignen, verdeutlichen. Das passiert nicht so von selber. Das passiert vielleicht mal kurz in dem Moment, wo du Applaus bekommst auf der Bühne, oder vielleicht kann man das so sagen.
Ja, es geht
so direkt merkst, so okay, da bleibt irgendwie was hängen.
Also es geht da ja vor allen Dingen, das, was ich mache, ist sinnvoll. Und die Sinnhaftigkeit, genau, ist natürlich einmal, das hat die, glaube ich, die hat ein Innen und ein Außen. Also die hat eine Sinnhaftigkeit, weil ich sage, das befriedigt mich. Also Befriedigung, jetzt klingt jetzt ein bisschen archaisch, aber dass ich Musik mache, ist für mich sinnvoll, weil mir das was gibt. Dass ich Musik mache, ist sinnvoll, weil ich zum Beispiel dadurch meine Familie ernähre. Und dann natürlich ganz viel über außen, wenn ich zum Beispiel, also und da haben wir auch schon oft drüber geredet, Erfolg, Rückmeldung. Wenn ich jetzt Musik mache und ich bekomme da ein positives Feedback drauf und Leute sagen, das war toll, das hat mir gut gefallen, das hat mir was gegeben oder so, hat man ja ein Gefühl von Sinnhaftigkeit.
Genau.
Es hat einen Sinn, dass ich das mache, nicht nur für mich selber, sondern vielleicht auch fürs Außen.
Ja.
So verstehe ich das.
Ja, genau. Ist auch etwas, was viele Musiker natürlich nicht erfahren, entweder weil es halt einfach wahnsinnig schwer ist, in diesem Beruf so Fuß zu fassen, dass du das regelmäßig bekommst, diese Rückmeldung. Und zum anderen, weil halt die Bezahlung halt oft einfach nicht stimmt.
Genau. So, ne? Und dann halt gerade nämlich diese beiden letzten Aspekte, dieses Gefühl der Handhabbarkeit und der Sinnhaftigkeit. Ich glaube, das ist, die sind besonders wichtig, noch wichtiger als dieses, die Verstehbarkeit für einen Beruf im Musikbereich. Wenn es da hakt, also entweder ich kriege das alles nicht hin oder ich vertraue nicht in meine Fähigkeiten oder in die Bewältigung der Aufgaben, die ich bekomme und dann halt dieser große Faktor der Sinnhaftigkeit nicht gegeben ist, dann kommt es zu Frust und Unmut, glaube ich. Kann man so sagen.
Handhabbarkeit ist ja auch irgendwie Einflussnahme, ne? Das Gefühl zu haben, dass du auf Dinge Einfluss nehmen kannst.
Ja.
Und das... Genau, das haben wir schon.
Wirksamkeit.
Wirksamkeit, das haben wir in den Krisen der vergangenen Zeit immer wieder mitbekommen, dass Menschen darunter oft leiden, wenn sie das Gefühl haben, sie haben eigentlich keinen Einfluss darauf, was jetzt passiert und müssen sich bestimmten Regeln unterordnen. Also da ist ja wirklich, haben wir ja viel mitbekommen im Bereich psychische Gesundheit, dass das halt einen großen Einfluss auf die hat, also oftmals einen negativen natürlich.
Das ist interessant, wenn du das zum Beispiel sagst, jetzt hier mit Lockdowns und so. Und da gibt es ja so auch so ein Aufkeim von so Verschwörungstheorien, viel Echsenmenschen und der ganze Krams. Da gibt es ganz interessante Sachen. Was Sebastian Bartoszek heißt er. Das ist ein Psychologe. Und der hat ganz viel so zu Verschwörungstheorien geforscht und spricht darüber. Der wird auch gerne mal so zu Stern-TV, glaube ich, eingeladen, wenn es irgendwie um Verschwörung geht. Der sagte mal, Leute neigen zum Beispiel so zu Verschwörungstheorien, wenn sie das Gefühl haben, eine schwache Selbstwirksamkeit zu haben. Weißt du? Wenn man das Gefühl hat, ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle, ich kann hier nichts bewirken, dann neigt man dazu zu denken, wieso kann ich eigentlich nichts bewirken, weil natürlich ich fremdbestimmt bin von Außerirdischen und Bill Gates und
ja, aber da greift dann Punkt 1 die Verstehbarkeit,
auch,
weil du halt quasi dir dann halt deine Welt entwerfen kannst, in der du halt selber immer alles verstanden hast.
Genau, aber das ist ja das Interessante, dass es nicht nur die Verstehbarkeit ist. Man könnte ja auch sagen, Leute, die an Echsenmenschen glauben, sind einfach ein bisschen dusselig. Aber es ist sogar noch zusätzlich, Menschen glauben vor allen Dingen auch gerne an Echsenmenschen, wenn sie das Gefühl haben, sie haben ihr Leben nicht unter Kontrolle und sind fremdbestimmt.
Okay, ja, richtig. Na gut, also diese drei Punkte, wenn man sie in seinen Arbeitsalltag oder in sein Leben integrieren kann, entsteht ein Gefühl von Kohärenz, ein Kohärenzgefühl, das ist für die psychische Gesundheit wohl förderlich. Kommen wir mal zur These 2. Unter Kulturschaffenden gibt es mehr empfindsame Menschen. Das ist wohl offensichtlich auch richtig. Da gibt es Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Musikmachen und psychischer Gesundheit. Also eine Studie, die das wohl auch erwiesen hat anhand von Zwillingsforschung.
Ja, Zwillingsstudie.
Ja. Und da ist das wohl so, dass herausgefunden wurde, dass dieselben Gene sowohl dafür verantwortlich sind für den musikalischen Output als auch für die Tendenz halt psychisch zu erkranken. Also dass das wohl auf einen ähnlichen genetischen Ursprung zurückzuführen ist.
Also die Studie hat mehr oder weniger ergeben, was ich spektakulär finde, dass Leute, die irgendwie eine genetische Disposition zu haben, gut in Musik zu sein, auch oft eine genetische Disposition haben zu psychischen Erkrankungen, also Schizophrenie, Bipolar, Depression und sowas, dazu zu neigen. Das finde ich ja spektakulär.
Ja.
Also das heißt nicht, dass diese Krankheiten dann ausbrechen. ne?
Aber ist das so spektakulär, weil wir hatten doch genau diese These in der letzten Folge auch schon so als, wirklich als These so formuliert.
Absolut.
Also, weil wir das ja das Gefühl auch haben, ne, dass das halt immer so ein bestimmter Schlag Mensch ist, der sich in diesen Berufen wiederfindet. So. Aber ist auch schön, dass es irgendwie auch wissenschaftlich offensichtlich auch untermauert werden kann.
Ich kann dir sagen, warum ich das spektakulär finde, weil ich eigentlich, wenn ich sowas sage, das nennt sich dann immer alles anekdotischer Beweis, also ich kenne Leute, die einen an der Klatsche haben, die auch Musik machen, deswegen gibt's das da mehr. Ja. Das kann ich natürlich gar nicht richtig beurteilen. Aber ich find's insofern interessant, weil ich hätte eigentlich immer eher gedacht, das hat so einen materialistischen Ursprung. Also quasi das Sein bestimmt das Bewusstsein, wie es heißt. Also quasi durch die Lebensumstände werden Leute eher dazu getrieben, so im Bereich Kunst, Musik aktiv zu sein. Also also haben wir auch schon drüber gesprochen, was weiß ich jetzt. Du bist in der Schule nicht so beliebt, nicht so gut in Sport und dann findet man irgendwie so seinen persönlichen Happy Place zum Beispiel in Klavierspielen.
Ja.
So habe ich mir das eher vorgestellt. Oder man hat es irgendwie, was weiß ich, zu Hause schwierig, emotional und findet dann da so einen Auffangbecken. Also eher quasi was mit den Lebensumständen zu tun hat. So hatte ich mir das immer erklärt. Aber eine Studie, die quasi auf die Genetik da verweist, macht es ja nochmal interessanter. Weißt du?
Ja.
Das heißt, es ist im Prinzip schon angelegt in deinem Genset, was du mitbekommen hast, dass du...
Genau, das heißt auch, dass du es zu Hause schwierig hattest und dich in der Musik dann irgendwie ausdrücken musstest. Das ist alles schon quasi angelegt. Also das ist alles schon eingepreist.
Genau, aber dann sind ja aber nicht die Eltern schuld, sondern man selber. Das gefällt mir wiederum nicht so gut.
Ja, das ist irgendwie doof. Ne?
Ich möchte, dass meine Eltern schuld sind an meiner emotionalen Misere.
Und liebe Grüße an deine Mutter an dieser Stelle, die hört ja aufmerksam.
Ja, hallo Mama. Haben deine Eltern schon mal reingehört?
Also die haben es mir bisher nicht gebeichtet. So.
Genau, aber wenn es jetzt heißt, ich bin selber schuld, weil ich einfach Gene habe, die mich dazu bringen, emotional instabil zu sein, das ist gefällt mir natürlich nicht so gut, aber ist ja interessant, dass es den Faktor auch gibt.
Ja, aber irgendwie ist das blöd, weil jetzt können halt deine Eltern auch immer sagen, ich kann doch nichts für deine Gene. Können sie aber doch ein bisschen leider dann doch. Ja? Ja, also auch für die Gene sind sie verantwortlich. Ja,
auch das.
Aber es ist irgendwie
Elternsein ist schwierig.
Ja, aber es ist blöd, das zum Vorwurf zu machen, also deinen Eltern zum Vorwurf zu machen, dass sie irgendwie scheiß Gene haben.
Ja, das ist doof.
Das ist irgendwie blöd.
Ja.
Naja, aber haben ja auch gute Aspekte, diese Gene.
Ja, genau, nämlich das Musikmachen. Also jeder von euch, der unter starken Depressionen leidet, der kann sich immer darauf ausruhen, dafür kann er auch besonders gut Klavier spielen.
Die alterierte Skala, die flutscht dann dafür. Ja.
Wenn es denn so einfach wäre, das ist jetzt natürlich stark vereinfacht, aber ja.
Ja, du siehst dann dadurch, dass wir halt so darüber reden, haben wir natürlich auch gewisse Zweifel an dieser Studie offensichtlich.
Ich nehme das jetzt erstmal so an.
Ich nehme das jetzt auch erstmal so an, aber trotzdem, ich merke schon, es gibt dann im Zuge jetzt unserer Flapsigkeit, merke ich, da gibt es dann auch schon so leichten Widerstand in uns.
Ich möchte natürlich eher, dass das Außen schuld ist und nicht das Innen.
Ja.
Das ist doch klar. Das bin ich ja selber schuld. Super. Genau. Haben wir doch richtig.
Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall vielen Dank an Heidi P.
Ja.
Wir freuen uns immer über solchen Input.
Das ist doch, wir sind ja auch schon gut dabei. Haben wir dann vielleicht noch was, um für heute zumindest mal diesen Podcast auf einer heiteren Note enden zu lassen?
Also, pass auf, Paul Barton, kennst du den?
Nein.
Der spielt Klavier für Elefanten.
Also das habe ich gesehen.
Baut Klaviere auf, da wo Elefanten wohnen, und dann spielt er für die.
Paul Barton. Okay.
Ja. Das finde ich wahnsinnig rührend natürlich. Also solche Videos, da kriege ich immer Pipi in den Augen. Vor allem, wenn dann die Rüssel hinten auf die Tasten und auch mal hinten auf die Schulter kommen und so. Das ist so süß.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, für welche Tiere würdest du denn eigentlich gern Konzerte spielen?
Also meine Liebe zu Tieren ist natürlich immer getriggert durch, was mir gerade so an lustigen Tiervideos reingespült wird in meinem Instagram-Feed. Und ich bin ja großer Fan von Ziegen momentan.
Ja.
Genau.
Ja.
Ich finde es gut, eigentlich, ich würde gern in so einem Streichelzoo den Flügel in so einem im Ziegengehege aufbauen. Und dann würde ich so dazu
Geräusche machen. Unspektakuläre Tiere. Also ich würde natürlich für die Orang-Utans spielen, ist ja klar.
Ja. Oh, das ist aber schon, da hätte ich ein bisschen Angst, dass sie mir das Klavier auseinandernehmen. Und dann selber mitspielen und dann kann ich denen den Fingersatz nicht erklären und so.
Weil Blue Bossa werden sie wohl noch hinbekommen, oder? Ja, na gut,
das würde wahrscheinlich sogar ein dressiertes Meerschweinchen hinbekommen. Ja. Uraguta ist interessant. Aber Ziegen können auch so spektakulär, die können ja klettern, dann könnten die so auf den Flügel klettern. Das stelle ich mir auch gut vor.
Ja.
Ja. Mhm. Okay, aber die Orang-Utans, ja, vielleicht könntest du dann vierhändig mit dem Orang-Utan spielen.
Ich würde sagen, wir probieren das mal aus. Wir nehmen so ein Klavier auf Rollen mit in den Zoo und gucken mal, wie die Tiere reagieren. Ja. Und da, wo man am meisten Applaus bekommt, bleiben wir natürlich da,
ist ja klar. Sehr gut. Aber ich hätte, was ich dachte bei diesem Elefantenvideo, ich hätte ja wahnsinnige Angst, dass so ein Elefant das Klavier dann umschmeißt oder sowas. Die sind ja auch eher schwer.
Das sind so liebe Elefanten und die haben so Lust auf Klaviermusik. Die wollen ja natürlich nicht die Quelle dieses schönen Klangs dann zerstören.
Der Kipppunkt von so einem Flügel, der ist ja dann schnell erreicht und wenn dann sich so ein Elefant da mit dem Kopf an das Klavier anschmiegt, dann hätte ich so ein bisschen Angst, dass das Klavier umfliegt.
Das Ding ist, du darfst halt nicht scheiße spielen. Ne? Die Elefanten haben gutes Gedächtnis. Ja. Wenn du halt da verkackst, das tragen die dein Leben lang nach.
Ja. Wobei ja echt gut die Elefanten im Karneval der Tiere, die werden ja durch den Kontrabass akustisch gemimt.
Ja, aber das hat auch optische Gründe, oder?
Ja.
Weil der Kontrabass auch so dick ist.
Das stimmt, ja. Aber das gefällt mir so gut. Da werde ich auch gleich nochmal hinsurfen auf diese Seite.
Ja.
Absolute gut, Spitze.
Dann würde ich sagen, jetzt haben wir auch echt gut abgesammelt hier.
Ja.
Wir müssen uns jetzt langsam mal verabschieden. Ich habe das Gefühl, wir werden so eine richtig kleine, gute Gemeinschaft hier. Es gibt viel Rückmeldung und die Leute haben Bock, irgendwie mitzudiskutieren und mitzumachen und so. Finde ich total schön. Weiter so, liebe Impros. Schön, dass ihr dabei seid und bleibt uns treu. Ja, 5-Sterne-Bewertung habt ihr immer noch nicht alle abgegeben.
Nee. Bei weitem nicht alle.
Ja.
Kleiner Wermutstropfen. Ihr müsst auch ein bisschen, wir geben euch so viel, ihr müsst auch ein bisschen liefern.
Ja, ihr müsst ein bisschen mitarbeiten, müsst ihr schon.
Ja.
Aber genau. Trotzdem vielen Dank und ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle mit
Konga-swingenden Grüßen.
Probieren wir jetzt schon wieder on remote zu jammen.
Ja, klappt natürlich nicht. Vielleicht mit viel Hall. Okay, dann würde ich sagen, Dankeschön und bye bye.
Ciao. Tschüss. Ciao.